Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, heute geht's um ein Thema, das auch ganz, ganz oft immer wieder aufgegriffen wird, nämlich das Thema Neurodivergenz und Neurodiversität. Ich werde sagen, was es damit auf sich hat. Ich werde auch noch mal zu einigen Bildern aus diesem Bereich gehen, namentlich ADS, ADHS, Autismus-Spektrum, aber auch noch mal auf das große Thema der Hypersensitivität eingehen, auch so ein Begriff, den man ganz oft liest und hört. Zunächst mal die Frage, ja, was meint denn Neurodiversität, was meint Neurodivergenz? Die Idee dahinter ist, dass die Menschen ja in der Entwicklung ihres Nervensystems und in der Ausprägung, wie jetzt nun mal unser Zentralorgan verschaltet ist, sich unterscheiden. Kein Mensch ist da wie der andere. Und natürlich gibt es da Abweichungen von dem, was üblicherweise so gegeben ist. Also der Begriff Neurodiversität meint zunächst mal ganz wertneutral, es gibt verschiedenste Ausprägungen, wie die Nervenzellen miteinander verknüpft sind. Der Begriff Neurodivergenz dagegen bezieht sich dann darauf, dass es halt Menschen gibt, bei denen das irgendwo ja abweicht, wo man dann so im Bereich der Frage ist, hat das jetzt einen Störungswert oder ist das einfach nur, sage ich mal, eine Laune der Natur? Und dann gibt es da so die Frage, die man sich stellen kann, ab wann wird es denn wirklich ein Handicap und ist dann der Mensch gestört oder muss sich denn die Umgebung da entsprechend dran anpassen? Ich kann so viel schon mal sagen, es ist natürlich in einer Welt, in der die meisten Menschen auf eine bestimmte Weise ticken, für jemanden, der anders tickt, schwierig, sich zu behaupten. Und es kann dann auch gerade im sozialen Bereich Probleme geben, weshalb man natürlich geneigt ist, bei vielem ein Handicap anzunehmen. Ich werde dazu gleich auch noch mal was sagen. Der Begriff der Neurodivergenz wird eben deshalb problematisch gesehen, weil es dann letztendlich eine Wertung beinhaltet. Also es gibt etwas, was als Norm gilt und es gibt etwas, was dann als abweichend gilt. Zugerechnet zu diesem großen Spektrum der Neurodivergenz werden eben in der Regel ADHS, Autismus, aber auch sowas wie Tickstörungen, auf die ich heute nicht mehr ausführlicher eingehen werde, aber auch Abweichungen der Intelligenz. Fangen wir vielleicht ganz kurz mit der Intelligenz an. Dazu ist zu sagen, Intelligenz, das ist so ein Konstrukt letztendlich. Intelligenz ist keine Naturkonstante oder nichts, was ich ganz klar fassen kann, sondern Intelligenz ist etwas, was eigentlich irgendwann mal definiert wurde. Wenn man so möchte, es gibt so diesen blöden Spruch, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst, aber genau das ist es. Es gibt bestimmte standardisierte Testungen, wo es um bestimmte kognitive Leistungen geht, also die Informationsverarbeitung und ähnliche Dinge, Merkfähigkeit etc. Und das alles zusammengenommen, Problemlösefähigkeit, gibt vieles, was damit zu tun hat, gibt dann einen bestimmten Wert und dann sagt man, der Mensch ist im Rahmen dessen, was die meisten anderen Menschen auch aufweisen oder weicht nach oben oder nach unten sehr stark davon ab. Also ist weniger in der Lage, bestimmte Aufgaben auszuführen oder macht sogar besser als der Rest. Und natürlich in einer Gesellschaft, in der es eine bestimmte Anzahl von Menschen gibt, die auf eine bestimmte Weise ticken, ist es für diejenigen, die sich irgendwo am Rande dieses Spektrums bewegen, möglicherweise schwierig. Also gerade bei der Intelligenz ist es natürlich für jemanden, der sehr stark im unteren Bereich des Intelligenzspektrums angesiedelt ist, schwierig, sich zu behaupten, wenn zum Beispiel berufliche Anforderungen gar nicht erfüllt werden können. Es kann aber auch durchaus sein, dass jemand, der sehr intelligent ist, was ja eigentlich erstmal eine Ressource sein sollte, doch in den bestehenden Systemen Probleme hat. Das kann jeder bestätigen, der im Bereich der Hochbegabung mal gearbeitet hat, sich mit Menschen mit Hochbegabung beschäftigt hat. Das sind ganz oftmals dann Menschen, die doch irgendwie aus dem Sozialen rausfallen. Also zum Beispiel Kinder, die in der Schule schlichtweg unterfordert sind, denen gar nicht adäquat begegnet wird und die dann ein höchst auffälliges Verhalten zeigen. Und das Ganze wird dann oftmals so gewertet, dass es sogar möglicherweise als geistige Behinderung gesehen wird. Und dabei wäre es wichtig, dass die Betroffenen entsprechend gefördert werden. Soweit nur ganz kurz zum Thema der Intelligenz. Aber eigentlich sollte das Thema heute eben auch sein ADS, ADHS, Autismus. Zunächst mal zum ADS oder ADHS. Das steht ja für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom beziehungsweise Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und das Ganze ist eigentlich ein ziemlich irreführender Begriff. Warum? Weil der Begriff legt ja nahe eigentlich, die Betroffenen sind unaufmerksam. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Das, was das ADS charakterisiert, ist, dass eine Überaufmerksamkeit da ist. Die Betroffenen haben überall ihre Antennen, haben ganz sensible Kanäle, die offen sind und haben dann eine Reizüberflutung und kriegen das gar nicht mehr sortiert und verarbeitet. Und was schwerfällt, ist eben nicht die Aufmerksamkeit, die ist da, die ist viel zu viel da. Schwerfällt die Konzentration, also die Fokussierung. Konzentration bedeutet ja, dass ich von den ganzen vielen Reizen, mit denen ich ständig irgendwie zu tun habe, dass ich die Unwesentlichen ausblenden kann und mich auf das fokussiere, worauf ich mich gerade fokussieren will. Und genau das fällt den Betroffenen schwer. Und das ist so das zentrale Symptom bei ADS und ADHS. Beim ADHS kommt dazu noch so eine motorische Unruhe, also so ein Bewegungsdrang. Und wichtig ist jetzt zu wissen, diese Konzentrationsstörung ist eben das zentrale Merkmal. Die Überreizung ist das zentrale Merkmal. Aber, und jetzt wird's knifflig, man muss doch im Einzelfall nochmal schauen, ob das wirklich zur Diagnose ADS oder ADHS passt oder ob was anderes zugrunde liegt. Man liest und hört heutzutage ja sehr viel über diese Erscheinungen und ganz oft wird diese Diagnose gestellt. Es gab jetzt sogar in letzter Zeit in den Medien Berichte, dass sich die Diagnose ADHS verdreifacht hat. Man muss sich natürlich fragen, was ist da los? Gibt es so viele Betroffene? Nimmt das zu? Wird es häufiger diagnostiziert? Werden Menschen dann vielleicht entdeckt, bei denen das früher im Verborgenen war? Oder ist es vielleicht auch so, dass Fehlzuschreibungen erfolgen? Ich denke, es ist von alledem ein bisschen was dabei. Natürlich ist das Thema im Moment sehr im Fokus und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Diagnosen sinnvollerweise gestellt werden, wo man früher einfach nicht drauf geachtet hat. Das erlebe ich gerade bei Älteren, also bei Menschen ab 40, 50 Jahren, bei denen zum Teil erstmals die Diagnose eines ADHS gestellt wird, wo man das lange Zeit, obwohl es ganz offensichtlich ist und dem Experten sofort ins Auge springt, wo man das lange Zeit gar nicht so eingeordnet hat. Das war nicht auf dem Schirm. Jetzt ist aber auch die Frage, was muss man denn sonst noch erwägen, wenn ein Mensch reizoffen ist, unkonzentriert ist? Das kann auch andere Gründe haben. Und es gibt einige Differentialdiagnosen, also auch andere Erkrankungen, die man verifizieren oder ausschließen muss. Zum Beispiel kann es durchaus auch sein, dass ein Mensch, der eine Veranlagung zur Psychose hat, reizoffen ist und unkonzentriert ist. Da ist eine Überschneidung in den Symptomen da. Psychose, vielleicht für diejenigen, die die vorherigen Folgen nicht gehört haben, neu dabei sind. Psychosen sind schwere seelische Krankheiten, bei denen nicht nur die Wahrnehmung, das Denken gestört sein können, sondern auch die Informationsverarbeitung. Psychosen können auch damit einhergehen, dass jemand sich nicht mehr so gut konzentrieren kann, dass die Filter alle offen sind und dass Reize einen überfluten. Der Unterschied zum ADHS ist, dass die Psychose irgendwann im Lauf des Lebens losgeht, typischerweise im jugendlichen Alter oder im jungen Erwachsenenalter, während ADHS und ADS sich durchziehen. Und deshalb fragt man auch in der Diagnostik nach Auffälligkeiten im Kindesalter, im Jugendalter, weil es da eben schon beginnt. Psychosen gehen später los und Psychosen verlaufen schubweise. Wichtig ist eben auch zu wissen, dass eine gute Diagnostik nicht nur sinnvoll, sondern entscheidend ist. Das heißt also, dass ADHS, ADS sollte keine Selbstdiagnose sein. Natürlich kann man bei sich Hinweise entdecken, aber dann ist es wichtig, dass nochmal standardisiert zum Beispiel eine Erhebung erfolgt der bisherigen Beschwerden. Es gibt Fragebögen, die dann beantwortet werden und auch eine sogenannte neuropsychologische Testung gehört dazu. Das bedeutet, dass nach bestimmten standardisierten Kriterien diese geistigen Leistungsbereiche überprüft werden, also sowas wie Konzentration etc., und das dann eben entsprechend abgeglichen mit einer Stichprobe, die so eine gewisse Norm darstellt und wo man dann auch nochmal genau schaut, vergleicht man mit Menschen ähnlichen Alters, ähnlichen Bildungsgrades und so weiter, dass dann möglichst objektiv geschaut wird, ja, liegt denn da eine Abweichung vor oder nicht zu dem, was zu erwarten ist. Ganz kurz noch ein Wort auch zur Therapie von ADHS und ADS. Zunächst mal ist es natürlich anzustreben, dass man versucht, damit einen Umgang zu finden, auch psychotherapeutisch zunächst mal rangehen. Aber natürlich auch das große Thema Medikamente, die eingesetzt werden können, wenn eben anders die Symptomatik nicht zu beherrschen ist. Und die Medikamente, die eingesetzt werden, ich denke, das ist wahrscheinlich allgemein bekannt, sind Stimulantien. Amphetamine, es gibt auch ein Antidepressivum, das Atomoxetin, das eingesetzt werden kann, das eine andere Wirkung hat, aber In der Regel sind die Amphetamine, also Methylphenidat unter anderem, die Medikamente, die als erstes dann gegeben werden, wenn man medikamentös etwas machen möchte. Wie gesagt, wir reden von Stimulanzien. Wir reden von Medikamenten, die normalerweise dazu führen, dass jemand unruhig wird, aufgedreht wird. Bei jemandem, der ein ADHS oder ein ADHS hat, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Betroffenen werden ruhiger, fokussierter. Viele berichten, dass also ein Aha-Erlebnis, dass sie zum ersten Mal im Leben merken, wie es ist, wenn man sich fokussiert, wenn man sich klar auf eine Sache konzentriert. Oder sie berichten, dass sie innerlich endlich mal sich sortieren können und zur Ruhe kommen. Manche erleben das aber auch als unangenehm. Es gibt durchaus Betroffene, gerade wenn das in höherem Alter zum ersten Mal diagnostiziert wird und wenn sie im höheren Alter zum ersten Mal Medikamente nehmen. Es gibt Betroffene, die sagen, das will ich gar nicht. Das ist mir unangenehm. Ich erinnere mich an eine Patientin, die unter ganz starken Unruhezuständen gelitten hat und immer wieder auch dann nach allen möglichen Ursachen dann da geklopft und geforscht wurde und man alle möglichen Medikamente gegeben hat. Und sie hat immer gesagt, sie möchte doch endlich mal zur Ruhe kommen. Und irgendwann wurde die Diagnose eines ADHS gestellt. Sie hatte dann entsprechend Medikamente bekommen, Amphetamine, Stimulanzien, die diese Beruhigung herbeigeführt haben. Aber sie hat gesagt, das bin nicht mehr ich. Sie hat sich dann so unwohl gefühlt, ausgebremst, gedämpft, dass es für sie auch unangenehm war. Und ich erlebe es oftmals, dass Menschen, bei denen in fortgeschrittenem Alter die ADHS-Diagnose gestellt wurde, dass die sagen, nein, ich habe mich daran gewöhnt, ich möchte gar nicht behandelt werden. Also nochmal zum Thema ADS zusammengefasst. Die Hauptsymptomatik ist diese Reizoffenheit, dass jemand nicht in der Lage ist, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, dass alles gleichsam wahrgenommen wird, dass es schwerfällt, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren, dass dann auch eine rasche Ablenkbarkeit da ist, wenn irgendwelche Störungen von außen kommen. Die Betroffenen sind zum Beispiel darauf angewiesen, dass die Umgebung möglichst reizarm ist und eben kein Aufmerksamkeitsdefizit eigentlich besteht, sondern ein Konzentrationsdefizit. Und wie ich sagte, wichtig ist aber auch, dass man weiß, eine gestörte Konzentration kann auch andere Ursachen haben und da muss man nochmal genauer nachschauen. Wenn wir jetzt so über Neurodivergenz sprechen, sprich also bestimmte Auffälligkeiten, die aus der Entwicklung des Nervensystems heraus resultieren, dann landet man eben auch ziemlich schnell im Autismusspektrum. Was bedeutet jetzt Autismusspektrum? Nun, das ist eben der Begriff Spektrum legt es nahe, eine ganz heterogene Gruppe. Man hat es da mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun und mit ganz unterschiedlichen Bildern, wie jetzt im Einzelnen die Beschwerden gelagert sind. Wichtig aber beim Autismus-Spektrum ist, auch da hat man letztendlich so eine Reizoffenheit. Die Betroffenen leiden darunter, dass sie gar nicht recht priorisieren und sortieren können. Also um es mal so bildlich zu sagen, die sehen sozusagen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, weil alles gleich bedeutsam erscheint. Und es kann keine richtige Ordnung geschaffen werden. Normalerweise entwickeln wir das, was wir eine zentrale Kohärenz nennen. Zentrale Kohärenz bedeutet, dass wir die Dinge, die wir wahrnehmen, so sortieren, dass es irgendwie passt, dass da eine Ordnung ist, dass wir auch Sinnzusammenhänge erkennen können. Und jemand mit aus dem Autismus-Spektrum, der kann das möglicherweise nicht. Es fehlt diese Ordnung, es fehlt die Struktur. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen das dann oft damit kompensieren, dass sie ganz strenge Ordnung brauchen, ganz strenge Rituale. Nichts darf abweichen, weil diese Abweichungen wirken als Irritation. Nur ganz strenge, von außen herbeigeführte Ordnung hilft dabei, irgendwo ja geistig zu überleben, klarzukommen. Es können bestimmte Rituale sein, Vorlieben für etwas und das darf dann auch nicht geändert werden. Ein anderes Merkmal bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist, dass die Wahrnehmung im zwischenmenschlichen Bereich abweichen kann. Das bedeutet, dass zum Beispiel es schwierig fällt, eine sogenannte Mentalisierung zu entwickeln. Mentalisierung heißt, dass wir normalerweise in der Lage sind, Motive oder Beweggründe von anderen Menschen aufzufassen, zu erleben, Gesichtsausdrücke zu deuten oder auch die Prosodie ist wichtig, die wir aufnehmen. Wenn ein Mensch spricht, sind wir in der Lage, anhand des Rhythmus oder anhand der Klangfarbe dann herzuleiten, wie der Mensch gerade drauf ist. Jemand aus dem Autismus-Spektrum hat da so seine Schwierigkeiten. Das heißt, diese ganzen Feinheiten in der Kommunikation, die sich in der Gestik, in der Mimik oder auch in der Sprachmelodie im Rhythmus ausdrücken, die entgehen den Betroffenen. die Menschen aus dem Autismus-Spektrum sind eher dann auf die Fakten fokussiert und können sozusagen die Zwischentöne nicht lesen, nehmen dann Dinge vielleicht auch wörtlich. Und das ist etwas, was natürlich im sozialen Zusammenleben schwierig sein kann. Kann auch zum Beispiel sein, dass jemand aus dem Autismus-Spektrum ganz offen und ehrlich in der Kommunikation ist. Dieses soziale Lügen sozusagen, dass wir vielleicht nicht immer alles so sagen, wie wir es gerade denken, um die Beziehung nicht zu gefährden, ist jemandem mit einem Autismus vielleicht fremd. Und er sagt wörtlich immer das, was er halt gerade denkt, weil dieses ganze Soziale, diese Feinheiten nicht so zugänglich sind. Man nennt es auch das Fehlen von kognitiver Empathie. Das bedeutet also, dass eine Schwierigkeit da ist, andere wirklich zu verstehen in ihren Wünschen, in ihren Motiven. Es kann aber durchaus auch eine emotionale Empathie da sein. Also jemand aus dem Autismus-Spektrum, der ist durchaus in der Lage, Mitgefühl zu entwickeln mit Menschen, mit Tieren, aber das Ganze halt rational, kognitiv aufzufassen und zu verarbeiten, das fällt schwer. Und es kann sein, dass jemand aus dem Autismus-Spektrum das dadurch kompensiert, dass bestimmte Verhaltensweisen antrainiert werden. Also dass zum Beispiel dann irgendwann gelernt wird, Menschen bewegen ihre Mimik auf eine gewisse Weise, wenn sie sich begrüßen. Und das nennt man dann Lächeln und dann wird gelächelt. Und das Ganze hat aber dann vielleicht sowas Aufgesetztes. Also Menschen aus dem Autismus-Spektrum können durchaus in der Lage sein, zu lernen, mit ihren Abweichungen umzugehen und das irgendwie zu kompensieren. Und ein Klischee, was oftmals mit Autismus ja verbunden ist, ist, dass da so Spezialbegabungen da sind, Inselbegabungen. Die Älteren der Zuhörer kennen vielleicht den Film Rain Man. Das ist etwas, was sehr stark das Bild vom Autisten geprägt hat. Und dazu ist zu sagen, dass es natürlich sein kann, dass Menschen mit einem Autismus bestimmte ganz besondere Fähigkeiten haben, Inselbegabungen haben oder sehr starke Spezialinteressen. Es muss aber nicht so sein. Und es ist wichtig, dass man da nicht allzu sehr klischeehafte Vorstellungen hat. Anderes Beispiel ist, manche Menschen mit einem Autismus, die eben so ganz sensibel sind und ganz feine Wahrnehmungen haben, haben das, was man absolutes Gehör nennt. Absolutes Gehör bedeutet, dass sie in der Lage sind, Töne ganz genau zuzuordnen. Also wenn ein Ton auf dem Klavier gespielt wird, können die genau sagen, welche Taste war das. Und das sind möglicherweise Menschen, die gar nicht mal eine musikalische Ausbildung haben. Das ist ein Beispiel für so eine Spezialbegabung, die es gelegentlich gibt, die aber, sag ich mal, im Alltagspraktischen sich jetzt vielleicht gar nicht so auswirkt. Überhaupt der Begriff Autismus-Spektrum, ich hatte schon darauf hingewiesen, bezieht sich ja darauf, dass das ganz unterschiedliche Ausprägungen sind. Es gibt, um das vielleicht auch nochmal kurz zu benennen, so das, was man Kanner-Autismus nennt, Kanner-Syndrom. Das ist ein Autismus, der ganz, ganz früh in der Entwicklung beginnt und schon bei Säuglingen sich dann manifestiert und in der Regel mit einer ganz starken Beeinträchtigung verbunden ist. Das Asperger-Syndrom ist eine Form des Autismus, die erst später zum Tragen kommt in der Entwicklung. Und die Betroffenen können unter Umständen ganz lange das sehr gut kompensieren, vielleicht auch ein lebenslang gar nicht als jemand identifiziert werden, der vielleicht im Autismus-Spektrum verortet ist. So viel dazu. Und wichtig finde ich aber eben auch da, dass man genau hinschaut, dass auch der Begriff Autismus nicht inflationär verwendet wird, sondern dass man weiß, was meint das denn eigentlich und dass man dann entsprechend nicht nur einfach Schubladen aufmacht und Menschen in Schubladen sortiert, sondern dass man Verständnis dafür hat, worum geht's, um dann gezielt ansetzen zu können. Da sind wir bei so einem Begriff, den ich deshalb problematisch finde, weil er eben nicht so klar definiert ist, nämlich den Begriff der Hypersensitivität oder auch Hypersensibilität. Das ist sowas, was auch immer mal wieder zu hören ist. Und es impliziert, also der Begriff legt nahe, dass das irgendwie was Einheitliches ist. Der Begriff legt nahe, dass es da einfach so eine homogene Gruppe von Menschen gibt, die eben hypersensibel sind. Und es wird gesagt, ja, diese Hypersensibilität bedeutet eben eine erhöhte Empfindlichkeit. Hypersensibilität heißt, dass man da auch eine entsprechende Umgebung braucht, die darauf ein Stück weit Rücksicht nimmt. Und dass man eben auch entsprechend dann Probleme bekommt, wenn man zum Beispiel zu vielen Reizen ausgesetzt wird. Und nach dem, was ich gesagt habe, sind eben ja ganz viele Überschneidungen da. Also man muss sich fragen, ein Mensch, der diese Reizoffenheit hat, ist das wirklich unabhängig zu sehen von anderen Erscheinungen, die wir längst kennen, zum Beispiel von ADHS, von Autismus-Spektrum oder vielleicht sogar von einer Psychose? Also gibt es da eine Gruppe von Menschen, die unabhängig davon hypersensibel sind? Oder ist Hypersensibilität letztendlich der Ausdruck davon, dass in anderen Bereichen da vielleicht eine, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Auffälligkeit da ist, aber in anderen Bereichen vielleicht eine Erklärung gefunden werden kann. Also zum Beispiel, dass es eine Neurodivergenz gibt, die sich in dieser Hypersensibilität ausdrückt, dass jemand eine Psychose hat oder vielleicht ist es einfach ein Wesensmerkmal. Wir alle sind unterschiedlich. Manche Menschen sind so, dass sie halt eher empfindlich reagieren und andere sind vielleicht etwas robuster. Und man muss auch da aufpassen, dass man nicht zu schnell Zuschreibungen vornimmt. Das ist so ein bisschen das Problem in der heutigen Zeit, dass eben Begriffe rumgeistern, ganz schnell aufgeschnappt werden und dann Zuschreibungen erfolgen. Das ist bei Neurodiversität so, das ist bei ADHS so, das ist bei Autismus so, bei Depressionen hatte ich auch schon an anderer Stelle behandelt. Und deshalb ist es wichtig, dass man um diese Begriffe weiß und dass man aber auch nicht Menschen, die einfach, sag ich mal, ein bisschen anders sind, ohne dass das Krankheitswert hat oder Störungswert, dass man die pathologisiert, also für krank oder gestört erklärt, auch wenn es Selbstzuschreibungen sind, die vielleicht dann entlastend wirken oder man identifiziert sich mit was. Ich finde es trotzdem problematisch. Und in dem Sinne ist mir eben genau diese Aufklärung wichtig und dass da so ein bisschen eine Sensibilisierung dann erfolgt. Ganz zum Schluss noch vielleicht die Bemerkung, Neurodivergenz bedeutet nicht, dass ich damit alles erschlage, was es so auf psychiatrischem Gebiet gibt. Also, dass ich damit auch Psychosen oder Depressionen oder sonst was reinnehme. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Neurodivergenz meint tatsächlich eher diese Besonderheiten in der Entwicklung des reifenden Nervensystems, die dann zu bestimmten Symptomen, Auffälligkeiten, einem gewissen Anderssein führen können. Und das ist nochmal zu unterscheiden, ob wir darüber sprechen oder ob wir über Krankheiten sprechen, die sich später im Leben manifestieren, schubweise verlaufen. Und natürlich, ich denke, das dürfte den regelmäßigen Hörern meines Podcasts inzwischen klar sein, Neurodivergenz bedeutet nicht die Reaktion, die manche Menschen auf die Lebensumstände zeigen im Sinne einer, Auffälligkeit, die dadurch entsteht, dass zum Beispiel bestimmte Lebensthemen so oder so verarbeitet werden. Das hat wiederum auch nichts mit Neurodivergenz zu tun. Ja, ich hoffe, ich habe das große Spektrum dann einigermaßen erklären können, denn es ist wirklich ein großes Spektrum. Und auch das, was ich jetzt heute gesagt habe, ist ja letztendlich nur ein kleiner Einblick in das, was es alles gibt. Und wir hinken da mit unseren Begriffen sicherlich oftmals hinter dem her, was es an Vielfalt gibt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist tatsächlich klar, dass wir gerade, wenn wir über abweichende Entwicklungen sprechen, uns ganz schwer damit tun, zu Recht zu sagen, das ist normal, das ist nicht mehr normal. Aber es gibt nun mal bestimmte Dinge, wie zum Beispiel ADHS, wo man definitiv sagen kann, wenn das vorliegt, dann ist es in der Regel in unserer Gesellschaft doch damit verbunden, dass es zumindest eine Herausforderung, wenn nicht ein Handicap ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man es erkennt und dann möglicherweise einen Umgang damit findet. Soweit für heute. Und wie immer freue ich mich natürlich über Fragen, über Anregungen. Ich denke, dass gerade zu diesem Thema viele Fragen da sind. Bitte stellen Sie die und ich werde dann versuchen, darauf einzugehen. Danke sehr.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.